Also dann begrüßen wir die Hörer vom Netzpolitik-Podcast und wir sind heute bei Roland Jahn. Er ist der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, hat also eine recht große Behörde, kann man sagen, und hat kürzlich seinen aktuellen Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Und wir wollen heute ein bisschen sprechen, zum einen über die Tätigkeit der Behörde, was tut sie, zum anderen aber natürlich auch über die Struktur von Geheimdiensten, über die man hier, glaube ich, eine Menge lernen kann. Denn hier im Hauptsitz in Berlin, in der Karl-Liebrich-Straße, ist ja auch ein Teil des Archivs. Und wir wollen aber auch ein bisschen sprechen über die aktuelle Diskussion um Geheimdienste. Es wurde lange in der Bundesrepublik nicht mehr so intensiv über Geheimdienste gesprochen, da hier in Berlin das große Motto, was draußen im Gebäude steht, lautet, man muss die Diktatur begreifen, um die Demokratie zu gestalten, wollen wir so ein bisschen auch strukturell über Geheimdienste sprechen.
Ja, müssen steht nicht da. Es ist eine Chance, genau, die wir haben, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Aber es gehört was dazu. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wenn man Diktatur versucht zu begreifen, dass man dann gleich Demokratie besser gestalten kann. Das ist kein Automatismus. Die Menschen sind herausgefordert, was zu tun.
Genau, und ich glaube, durch die Untersuchung und die auch recht einmalige Arbeit dieser Behörde kann man, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Vielleicht wollen wir mal damit beginnen, zu sagen, wo würden Sie die großen, wirklich deutlichen Unterschiede verorten zwischen Geheimdiensten und vor allen Dingen also der Stadtsicherheit in der DDR und heutigen Geheimdiensten, wenn man darüber diskutieren möchte, so die größten Unterschiede?
Ja, es gibt erstmal den prinzipiellen Unterschied, der ist natürlich ganz einfach formuliert, dass die Stadtsicherheit die Geheimpolizei einer Diktatur war, wo es darum ging, die Macht einer Partei durchzusetzen. Die SED hat sich den Staat vereinnahmt, um ihre Macht zu sichern. Die Justiz, die Polizei, die Grenztruppen, aber auch das Ministerium für Stadtsicherheit. Es war Schild und Schwert der Partei, so haben sie es ja selber bezeichnet. Und da wurden halt mit menschenrechtswidrigen Methoden zielgerichtet hier sagen, diese Macht durchgesetzt. Und es wurden halt Informationen gesammelt über die Menschen in der DDR und nicht nur das, deswegen auch Geheimpolizei. Man hat nicht nur die Informationen gesammelt, sondern die Menschen wurden auch gleich von der Stadtsicherheit eingesperrt.
Die Repression war unmittelbar.
Die Repression war unmittelbar aufgrund von gesammelten Informationen. So, und der prinzipielle Unterschied ist erstmal zumindest in der Aufgabenstellung in der Demokratie hat der Nachrichtendienst, der geheim arbeitet, die Aufgabe, Freiheit und Demokratie zu schützen, Menschenrechte zu schützen. Und wie das organisiert ist, das legt die Demokratie fest, das legt das Parlament fest. Es gibt sozusagen eine gesetzliche Grundlage, wie dieser Dienst arbeiten darf. Und dabei ist natürlich ein wichtiges Kriterium, dass er die Grundrechte der Menschen nicht verletzt.
Also da würden Sie den wesentlichen Unterschied sehen?
Das ist der wesentliche Unterschied. Aber es ist natürlich immer die Herausforderung natürlich in der Demokratie, wie legt man sozusagen die Handlungsmöglichkeiten so eines Dienstes fest? Was darf er, was darf er nicht? Und wie kontrolliere ich ihn? Weil wenn er im Geheimen arbeitet, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass er sozusagen nicht die Regeln beachtet. Wie können wir sicherstellen, dass die Regeln genau beachtet werden? Und, aber das ist die grundsätzliche Frage auch, wie weit ist gesetzlich geregelt, dass Grundrechte von Menschen eingeschränkt werden? Also die Kernfrage ist, wie viel Freiheit darf ich einschränken, um Freiheit zu schützen? Das ist eine ewige Diskussion, die haben wir in allen Belangen, die haben wir bei der Vorratsdatenspeicherung, die haben wir bei dem Trojaner, die haben wir in allen Belangen. Und da gilt es sozusagen, dass die Demokratie in ihrer parlamentarischen Debatte ein Regelwerk findet, mit denen die Menschen in dieser Gesellschaft leben können. Und wenn die Regierung das nicht richtig macht, dann muss er abgewählt werden oder was auch immer. Also in dem Sinne wird es ein ewiger Streit sein, aber das macht ja Demokratie aus.
Man hat ja so, wenn man sich den NSA-Ausschuss anguckt, schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Dienste teilweise ein bisschen ausgebüxt sind aus der Übersicht, also aus der Kontrolle. Ist sowas der SED mit der Stasi auch mal passiert? Also hatten die zwischendurch das Gefühl, dass sie eigentlich nicht mehr die Herren im Hause sind?
Das kann man halt schon in der Analyse sagen, dass die SED deutlich ihren Machtanspruch immer wieder durchgesetzt hat. Und natürlich, wir sind immer noch dabei, das im Detail zu erforschen. Es gibt noch viel zu wenig Forschung zur Rolle der SED und der Staatssicherheit. Wie hat die Zusammenarbeit im Detail stattgefunden? Da haben wir gerade ein neues Forschungsprojekt aufgelegt, wo es darum geht, genau das darzustellen anhand der Dokumente, anhand auch von Zeitzeugen. Und mir ist es besonders wichtig, auch den Alltag in der Diktatur nochmal zu beschreiben. Wie hat das System der Angst funktioniert? Wie hat sich das ausgewirkt in die Gesellschaft hinein? Aber klar und deutlich wissen wir sozusagen, dass die Staatssicherheit Schild und Schwert der Partei war, dass die Staatssicherheit ein Ziel hatte, nämlich die Macht der SED zu sichern.
Ah, also das heißt, Sie würden auf jeden Fall konstatieren, dass Geheimdienste mögen ab und an ein Eigenleben entwickeln, aber im Wesentlichen war die Stasi ein Werkzeug der Partei.
Das muss man schon klar und deutlich sagen. Und der Blick in die Vergangenheit zeigt uns, wie wichtig es ist, in der Gegenwart demokratische Kontrolle zu sichern, dass wirklich Geheimdienste kein Eigenleben entwickeln dürfen, dass sie verpflichtet sind, Freiheit und Selbstbestimmung, Menschenrechte zu schützen und dass Demokratie auf dem Prüfstand steht, wenn es darum geht zu bewerten, ob die Dienste auch regelgerecht arbeiten.
Würden Sie denn sagen, es gibt da so Mittel, wo für Sie die Grenze ist? Also ich meine, wir haben ja die Diskussion gehabt in den Snowden-Dokumenten, gab es ja insbesondere über den britischen Geheimdienst Berichte darüber, wie die Aktivistengruppen infiltriert haben. Und mir fiel halt sofort die Richtlinie 179 ein. Das war halt irgendwie teilweise genau dasselbe Play. Würden Sie da irgendwie eine Grenzziehung ziehen und sagen, okay, es gibt Mittel, die sollte ein demokratisch kontrollierter Geheimdienst nicht verwenden?
Ja klar, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das ist im Volksmund ein klarer Spruch. Und ich denke, den gilt es zu beachten. Es ist klar und deutlich, ein Regelwerk zu schaffen, mit dem sichergestellt wird, dass das Ziel, nämlich Menschenrechte zu schützen, nicht dadurch aufgehoben wird, indem Menschenrechte verletzt werden. Das gilt aber nicht nur für staatlich organisierte Nachrichtendienste. Wir haben auch andere Nachrichtendienste. Wir haben die freie Presse, die ja auch Informationen sammeln, die ja teilweise auch im Verborgenen arbeiten, die nicht gleich ihre Informationen offenlegen. Auch die müssen sich an die Regeln halten. Die dürfen nicht einfach versteckte Mikrofone anbringen und abhören. Abhören ist eine Straftat. So. Und wenn abgehört wird, muss das sichergestellt werden, dass da ein Regelwert gilt. Für Ausnahmen, wo Abhören angewandt wird. Und der Staat kann jederzeit festlegen, die Parlamente können jederzeit festlegen, wie weit die Methode des Abhörens möglich ist und wo es halt nicht stattfinden kann. Man kann sich auch entscheiden, dass Abhören generell verboten ist. Das ist die Frage. Ich denke, dass es schon Situationen gibt, wo die Methode des Abhörens legitim sein kann, um Freiheit von Menschen zu schützen.
Also was mich da interessiert, ist ja eigentlich die Frage, Sie haben ja einen großen Fundus an sozusagen Akten, aus denen Sie sehen können, was hat die Stasi gemacht, also welche Maßnahmen haben die eingesetzt. Hatten die Erfolg damit aus Ihrer Sicht? Also jetzt nochmal so rein ohne Betrachtung der Menschenrechte. Und aber auch welche Folgen hatte das tatsächlich für die einzelnen Leute, die jetzt halt kommen und zum Beispiel ihre Akten lesen und sagen, okay, ich bin ja über 10 Jahre lang abgehört worden und so weiter. Arbeiten Sie auch wissenschaftlich daran, genau diese, sag mal, dieses, welche Sachen haben welche Folgen für den Einzelnen aufzubereiten?
Ja, auch das tun wir. Wir haben gerade ein außergewöhnliches Buch veröffentlicht. Das heißt, fasse dich kurz, die Abhörpraxis der Staatssicherheit, wo gerade der Telefonverkehr zwischen Ost und West dokumentiert ist. 700 Seiten abgehörte Telefongespräche, veröffentlicht mit Einverständnis der Betroffenen. Dieses Einverständnis hat es möglich gemacht, dass unsere Wissenschaftler genau analysieren konnten, wie hat die Stasi diese Telefongespräche genutzt, um dann auch gegen diese Menschen vorzugehen, wie ist Repression organisiert worden, wie hat sie überhaupt systematisch diese Abhörpraxis organisiert. Und das, denke ich, ist ein eindrucksvolles Werk, was auch unsere Sinne schärft für die Gegenwart und uns doch mal deutlich macht, wie können auch aus scheinbar unwichtigen Telefonaten, ja, politisches Handeln oder das Handeln von Geheimdiensten bestimmt werden.
Und erwähnen Sie gerade diese aktuelle Publikation, das war ja quasi erst der Beginn der Mobiltelefonie.
Da gab es noch gar keine Mobiltelefonie.
Im Westen gab es sie schon.
Im Westen hat es angefangen. Also ich hatte noch keins. Ich bin auch abgehört worden. Und 89 war schon wirklich in Ausnahmefällen Mobiltelefon im Einsatz.
Das war auch sehr teuer einfach noch natürlich.
Es war noch sehr teuer, aber da hat die Stasi abgehört, durchaus auch noch mit sehr herkömmlicher Technik. Aber was zum Beispiel immer wieder viele erstaunt, die Telefonate zwischen West-Berlin und Westdeutschland, sozusagen der deutsch-deutsche Telefonverkehr, wurde hier praktisch nicht nur Ost-West abgehört, sondern West-West auch abgehört. Und das wurde mit Richtfunk, diese Richtfunkstrecken sagen, zwischen den Stationen, wo die Telefone waren, hat die Stasi sich da reingehakt und hat somit immer auch Bescheid gewusst über Telefonate, wo die Leute doch immer dachten, naja, da hört der Osten nicht mit. Also es war auch viel Naivität im Spiel.
Das ist ja im Prinzip dieselbe Technik, die heute an den Richtfunkstrecken immer noch Verwendung findet.
Oder auch auf der Nordsee, da haben wir Dokumente, wie die Stasi patrouillierte, vor Borkum zum Beispiel, hat sie dort NATO-Seemanöver sozusagen mit abgehört. Die Stasi war sozusagen auch auf den Meeren der Welt im Einsatz und hat hier bestimmte Richtfunkstrecken abgehört.
Wo sie im Prinzip technisch konnte, nicht wahr?
Ja.
Nun hat man ja so häufig jetzt so im Rahmen dieser zweijährigen Diskussion über die Geheimdienste, aber auch schon früher, wenn man über an die zum Beispiel BND-Untersuchungsausschüsse des Parlaments denkt, immer wieder über die technischen Möglichkeiten gesprochen. Unsere Kommunikation hat sich einfach in den letzten 20 Jahren vollständig digitalisiert. Das ist ja sozusagen jetzt Alltag. Und die Frage drängt sich natürlich auf, wenn der Anspruch, der heute da ist, diese sogenannte Heuhaufen-Ideologie, also im Prinzip eine vollständige Kommunikations-, zumindest der Verbindungsdaten, die Kommunikationsmuster aufzuzeichnen, was die Stasi auch erzählt hatte, also eine gewisse Heuhaufen-Ideologie, wo die Gefahren liegen, wenn man den heutigen Geheimdiensten diese Art der technischen Überwachung quasi gesetzlich auch in gewisser Weise erlaubt, mit gewissen Grenzen, und wie die Stasi natürlich unter diesen technischen Möglichkeiten hätte operieren können. Die Frage, ich habe die auch kürzlich auf einer Veranstaltung, die ihre Behörde in Erfurt machte, wieder diskutiert mit Schülern. Wie glauben Sie, wie die Digitalisierung, die ja eigentlich unmittelbar bevorstand, sich auf diese Arbeit der Stasi ausgewirkt hätte?
Ja, das ist natürlich viel Spekulation, aber die Stasi hat natürlich damals schon versucht, moderne Technik soweit wie es geht zu nutzen, an das, was herangekommen ist, an das, was sich dieser Staat her von den Westdivisen her leisten konnte. Hat sich natürlich schon aufgerüstet, aber sie hat den Sprung noch nicht geschafft. Sie hat immer noch mit, den menschlichen Kapazitäten und dem Bleistift gearbeitet. Aber der Wunsch war natürlich da. Wobei ich natürlich klar sage, die technische Entwicklung hätte nicht nur die Stasi nutzen können, sondern hätten auch die Menschen besser nutzen können. Die Opposition hätte sie besser nutzen können. In dem Sinne wäre das natürlich ähnlich wie das, was wir jetzt in China erleben, wie das, was wir in den arabischen Ländern erlebt haben, natürlich ein Wettlauf gewesen zwischen den Bürgerrechtlern und dem Staat, der versucht hätte, mit modernster Technik hier jede Regung zu unterdrücken. So, das wäre spannend gewesen. Wir haben ja damals...
Naja, je nachdem, wie man sieht, nicht mehr, wir können schon auch froh sein, dass es nicht so kam.
Naja, aber wir haben damals ja jede Technik genutzt. Denken wir nur an die Videokameras. Die Stasi hat teilweise die gleichen Videokameras gehabt, wie ich sie von West-Berlin aus in die DDR habe schmuggeln lassen und meine Freunde ausgerüstet habe, die dann damit zum Beispiel die Leipziger Demonstration gefilmt haben. Und wir konnten so mitteilen, sagen, was in dieser Republik abgeht. Das waren Bilder, die Mut gemacht haben.
Die waren andere, sehr wichtig, ikonenhaft heute schon sozusagen.
Ja, das waren Bilder, die den Menschen auch gezeigt haben, es gibt andere, die die Angst überwunden haben. So, und in der Hinsicht haben natürlich dann moderne Technik dazu beigetragen, dass Revolution sich entwickelt hat. Und in der Hinsicht wäre natürlich auch andere Technik wie Handys, wie Internet natürlich etwas gewesen, was die Menschen genutzt hätten, um aufzubegehren, um das Informationsmonopol des Staates zu brechen, um sich auszutauschen und ihre Gedanken kundzutun und zu verbreiten. So, und in der Hinsicht kann ich nur sagen, sehe ich das auch mit Spannung, was in vielen Ländern der Welt an Entwicklung da ist. Und ich glaube schon, dass Informationen, freie Informationen etwas ist, was eine Diktatur ins Wackeln bringen kann. Ja, das Informationsmonopol eines Staates ist eine Säule der Diktatur. Und wenn man die beschädigt...
Sind eigentlich heute eigentlich nicht mehr unter den... Also kann man sich, selbst in Nordkorea, es ist ja so, dass die, was ja nun so eines der isoliertesten Länder überhaupt ist, und selbst da...
Ja, aber Nordkorea und auch Kuba arbeiten noch sehr mit, mit der eingeschränkten Information. Die Diktatoren wissen, dass freie Information an ihrer Macht rüttelt. So, und deswegen versuchen sie es noch so viel wie möglich zu unterdrücken. Das ist nicht einfach für sie, aber gerade die technische Entwicklung ist etwas, was Diktaturen sozusagen unterwandert. So, und deswegen bin ich ja optimistisch, dass es auch in diesen Ländern nicht mehr so lange dauert. Und wir haben ja schon alleine das, was wir sehen in Hongkong, wo nochmal andere Voraussetzungen sind als sozusagen in der gesamten Volksrepublik China. Da sehen wir ja schon, dass man mit den Menschen in Hongkong anders umgeht als in Peking. Und in der Hinsicht ist es eine Frage der Zeit, wann dort das Ganze in eine neue Qualität auch umbricht. So, und in Kuba ist es ähnlich. Ja, Freiheitswillen von Menschen lässt sich nicht auf Dauer unterdrücken.
Sie haben eine recht optimistische Sicht. Für mich selber, also da ich als Jugendliche noch die DDR erlebt habe, ist ja also das Gefühl des Überwachungsstaates war für mich sehr präsent, schon als Schüler. Also ich habe sehr früh gelernt, schon als Kind, dass man bestimmte Dinge nicht sagen soll, dass man unterscheiden muss, ob man Westnachrichten oder Ostnachrichten guckt. Und wenn wir jetzt heute über Überwachung sprechen und die technischen Möglichkeiten, die sich ja auch gerade durch die 2-Jahres-Snowden-Veröffentlichung, die man einfach wissen kann, wir wissen, dass wir überwacht werden und in welcher Form, stellt sich bei mir das Gefühl nicht ein. Auch weil ich natürlich, hat mit der freien Presse zu tun und mit der freien Meinungsäußerung selber auch relativ starke Kritik an Geheimdiensten oft öffentlich sagen kann. Warum glauben Sie, dass selbst wenn wir das Wissen um die Überwachung haben, die technisierte Überwachung, wo der große Unterschied ist zwischen diesem Gefühl der Repression und Überwachung, wie der in der DDR aus meiner Sicht omnipräsent war, schon als Kind, und der Tatsache, dass heute sich viele für diese technisierte Überwachung überhaupt nicht interessieren, zumindest sich an der Debatte gar nicht beteiligen?
Es tut noch nicht weh.
Es tut nicht weh.
Es tut noch nicht weh, und das ist ein wichtiger Punkt, dass da die Emotionen nicht so hoch gehen. Und zweitens, man hat ja schon noch Instrumente, wo man sich wehren kann. Alleine, dass wir heute offen drüber diskutieren können. Alleine, dass es eine freie Presse gibt, die eine Auseinandersetzung um das Thema befördert. Alleine, dass es in den Parlamenten Untersuchungsausschüsse gibt. Das sind alles Instrumente der Demokratie, die noch Hoffnung machen, dass wir noch eine Lösung hinkriegen.
Würden Sie die haben? Prinzipiell, Sie würden denken, dass sich diese Geheimdienstkrise...
Ich glaube daran, dass die Instrumente der Demokratie ausreichen, um das Problem zu lösen. Natürlich ist hier die Demokratie auf dem Prüfstand, aber ein Parlament kann auch einen Geheimdienst abschaffen.
Nicht nur ein Parlament, wie wir erlebt haben, an der Normannenstraße.
Richtig, das ist ein Instrument. Und wie Sie richtig sagen, hat uns gezeigt, dass Bürger das Wirken eines Geheimdienstes beenden können durch eine gesellschaftliche Kraft. Das macht Hoffnung. Aber dahin müssen Sie erst mal kommen, dass Sie wissen, wo Ihre Menschenrechte eingeschränkt sind. In der DDR hat man das gespürt. In der DDR war ein System der Angst, was konkrete Wirkung hatte. Man hat halt in vielen Dingen die Einschränkung gespürt. Man hat gemerkt, wenn man seine Meinung an der Universität offen diskutiert hat, ist man rausgeflogen. Man hat gemerkt, dass Freunde verhaftet wurden. Man hat die Demonstrationen gesehen, wo Leute weggefangen worden sind, niedergeschlagen worden sind. All das war ja klare, konkrete, spürbare Repression. Und deswegen war natürlich eine ganz andere emotionale Wahrnehmung da. Die Frage, die man immer hat, wo spürt man, ja, dass Grundrechte verletzt werden? Wo nimmt man das wahr? Und wann ist man bereit, dafür Energie zu entwickeln, um dagegen aufzutreten? Das ist etwas, ja, wo jeder für sich selber das entscheidet. Und da kann man auch niemanden verdonnern und sagen, du musst jetzt zur Demonstration gehen, deine Würde ist doch verletzt, wenn hier NSA Informationen sammelt und Metadaten speichert und so weiter. Sondern es ist ein Erkenntnisprozess, wo jeder selbst dann entscheiden muss, wann der Punkt da ist, wo er sagt, jetzt geht's nicht mehr.
Und ich mische mich ein. Ich würde gerne noch einen ganz kleinen Moment zu dieser Struktur der Geheimdienste zurückkehren. Man kann ja in Ihren Schriften, die jetzt seit der Wende veröffentlicht wurden, immer wieder auch über die Struktur eine Menge lernen. Und generell, ich glaube, die Staatsunterlagenbehörde hat dazu beigetragen, solche Strukturen besser zu verstehen durch die Aufarbeitung.
Das ist unser Auftrag, unser gesetzlicher Auftrag ist, ja, Struktur, Methoden und Wirkungsweise der Staatssicherheit, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sie zu unterrichten darüber. Und in der Hinsicht ist da viel beigetragen worden über das Wirken von dieser Geheimpolizei Staatssicherheit, was aber gleichzeitig natürlich auch ein Erkenntnisgewinn ist über das Wirken von Geheimdiensten insgesamt. So, und deswegen haben wir auch viele Gäste, auch aus dem Ausland.
Auch internationale,
ja. Letztes Jahr kamen über Gäste aus über 40 Ländern, die sich informieren wollen über drei Dinge. Wie hat dieser Geheimdienst gewirkt? Wie haben wir es geschafft, ihn zu überwinden?
Ja.
Und wie klären wir auf? Wie nutzen wir die Akten, sagen, um Erkenntnisse zu gewinnen darüber, wie Diktatur funktioniert?
Nun hatte ich Sie eingangs gefragt, wo die großen Unterschiede sind. Und wenn Sie jetzt auf diese Struktur blicken, wo sind denn eigentlich die Parallelen? Wenn Sie heute die vielen Zeitungsberichte, nehmen Sie sicherlich auch wahr, oder zumindest, man kann ja kaum mehr alles lesen, wo würden Sie denn sagen, wo hat sich eigentlich die typische Struktur der Geheimdienste genau in diesen Snowden-Veröffentlichungen wiedergefunden? Was ist denn eigentlich gleich geblieben, wenn wir auf die deutschen, britischen oder amerikanischen Geheimdienste blicken? Was ist denn das Ähnliche?
Nun habe ich zu wenig Spezialwissen, hier eine genaue Analyse vorzunehmen. Dafür sind andere zuständig. Und was ich aber als Bürger, der Zeitung liest, natürlich wahrnehme, ist schon, dass die Dienste immer den Drang haben, sich der Kontrolle zu entziehen. Dass sie ja vielleicht mit guter Absicht ihren Job machen, aber sich nicht reinreden lassen wollen.
Die Karten sollen zubleiben.
Sie wollen sich nicht in die Karten schauen lassen. Und das ist etwas, wo es halt gilt, klar und deutlich, ja, die Möglichkeiten sicherzustellen, dass eine Kontrolle stattfindet. So, und aber diese Tendenz gibt es doch nicht nur bei den staatlich organisierten Diensten. Denken Sie dran, was auch die freie Presse manchmal.
Gut, aber die hat ja keine Repressionsmöglichkeit.
An Methoden, auch der Dienst hat keine Repressionsmöglichkeit. Der sammelt Informationen. Das macht den Unterschied aus zwischen Geheimdienst und Geheimpolizei. Da gibt es dann noch schon mal neue Hürden, die zu überwinden sind, dass diese Informationen in Repression sozusagen umgesetzt werden. Aber genau das gilt es sicherzustellen. genau das gilt es sicherzustellen. Aber was ich damit sagen wollte, ist, auch bei der freien Presse gibt es ja Dinge, wo Leute versteckte Mikros einsetzen, weil sie denken, sie sind die Guten und aufklären, dass Methoden verwandt werden, wo Einbrüche begangen werden oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Auch da gilt es sozusagen sicherzustellen, dass Grundrechte von Menschen nicht verletzt werden. Damit will ich nur sagen, dass viele antreten mit dem Anspruch, wir wollen das Gute, aber in den Methoden ja, außer Acht lassen, dass sie manchmal auch Grundrechte von Menschen verletzen. Und das ist die Herausforderung für unsere Gesellschaft insgesamt. Wenn wir das Gute wollen, sicherzustellen, dass wir nicht dabei in unseren Mitteln auf Dinge zurückgreifen, die Menschenrechte verletzen.
Wenn Sie so auf die gucken, auf die Arbeit Ihrer Behörde, wie verteilt sich so das Interesse am eigenen Schicksal, also sagen wir mal so die Akteneinsicht und das Interesse an der Struktur, also dem Verstehen des Gesamtkonstrukts?
Ja, beides ist in großem Umfang vorhanden.
Mehrere Millionen Anfragen haben Sie ja mittlerweile
bearbeitet. Also wir haben insgesamt über 7 Millionen Anträge zur Nutzung der Akten. Davon sind über 3 Millionen Anträge zur persönlichen Akteneinsicht. Mhm. Und das ist natürlich ja, der Ausgangspunkt auch für die Gründung dieser Behörde, mhm, für die Nutzung der Akten im Archiv gewesen. Ja, Freiheit für meine Akte war die Losung, die gesprüht worden ist damals im Jahre 1990. Und dieses Signal bedeutete ja, ich will sozusagen etwas zurückbekommen. Ja, die Informationen, die der Staat über mich gesammelt hat, die will ich sozusagen wieder mir aneignen. Das, denke ich, ist was ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt natürlich, wie können diese Akten genutzt werden, um aufzuklären, ist eine große Herausforderung, weil ja hier Fragen von Datenschutz mit Beachtung finden müssen. Wir haben ja eine große Debatte gehabt Anfang der 90er Jahre, was wird mit diesen Akten geschehen? Menschenrechtswidrig gesammelte Informationen, kann man die überhaupt aufbewahren? Ja, wer soll Zugang dazu haben? Und das war ja eine lange Debatte, die ja 2 Jahre im Prinzip auch gedauert hat, bis das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft getreten ist. Und ja, diese Herausforderung ist ja auch immer wieder begleitet gewesen von verschiedenen Diskussionen und auch rechtlichen Auseinandersetzungen. Aber ich denke, insgesamt ist es gelungen, hier einerseits Transparenz herzustellen über das staatliche Handeln, über das Wirken dieser Geheimpolizei, aber auch ja, des Staates DDR insgesamt, die Offenlegung auch von Namen, die hier ja, Verantwortung getragen haben für begangenes Unrecht. Und auf der anderen Seite aber Datenschutz zu sichern, wenn es darum ging, ja, die Menschen zu schützen, ja, in deren Leben hier diese Geheimpolizei eingegriffen hat. Dieser Spagat ist nicht einfach, aber ich denke, dass er im Großen und Ganzen gelungen ist und auch ein Vorbild ist, gewesen ist für das, was zum Beispiel an Informationsfreiheitsgesetz entwickelt worden ist. Das Stasi-Unterlagengesetz war ja sozusagen eines der ersten Informationsfreiheitsgesetze, die hier in Deutschland auf den Weg gebracht worden ist.
Naja, es gab ja ein bisschen Kritik. Also ich glaube, der Spagat ist einfach immer schwierig. Ich glaube, das versteht auch jeder, der sich mit den Akten ein bisschen beschäftigt hat. Also ich selber habe ja auch die Akten meines Vaters gelesen. Aber es gab ja ein bisschen Kritik an der Frage, inwieweit man diese Akten auch aktuellen Geheimdiensten in- und ausländischen und Strafverfolgungsbehörden zugänglich macht. Sie haben ja in Ihren Tätigkeitsberichten jeweils mal die Zahlen ausgewiesen. Im diesjährigen Tätigkeitsbericht ist die Zahl erneut gesunken. Aber es gibt ja eben doch einige Anfragen in- und ausländischer Geheimdienste, die bestimmte Akten haben wollen, aber auch Strafverfolgungsbehörden, die in aktuellen Verdachtsfällen auf ihre Akten zugreifen. Was würden Sie Ihren Kritikern da entgegnen? Warum macht die Behörde das?
Also Kritik ist erstmal immer gut, damit man das eigene Handeln gut hinterfragen kann. Aber da muss man immer ganz konkret hinschauen.
Auf den Einzelfall?
Auf den Einzelfall. Wir haben das Stasi-Unterlagengesetz, was die Grundlage des Handelns ist. So, und es ist ganz klar im Stasi-Unterlagengesetz festgestellt, dass Geheimdienste diese Akten nicht zur Verfügung bekommen, dass sie nicht benutzt werden dürfen für die aktuelle Arbeit dieser Dienste. Ja. Das ist ganz klar festgelegt. Was aber auch drin steht, ist, dass Originalmaterialien, die die Stasi in ihrer Tätigkeit sich besorgt hat aus den Diensten, dass diese Materialien zurückgegeben werden. Diese Fälle unterscheiden sich vollkommen anders. Der zentrale Satz, der eigentlich im Gesetz steht, ist, dass die menschenrechtswidrig gesammelten Informationen über die Menschen, dass die nicht genutzt werden dürfen zu ihrem Nachteil. Und das ist der entscheidende Satz. Auch in Fragen der Strafverfolgung geht es auch darum, dass die Akten nur dann herangezogen werden dürfen, wenn hier ja, in diesen Akten Dinge dokumentiert sind, wo es darum geht, auch sicherzustellen, dass wenn zum Beispiel deutlich wird, hier ist ein Mord begangen worden, dass man sagen, diese Akten dann auch nutzt, dass dieser Mord verfolgt wird.
Also, können Sie das mal konkretisieren? Also, stelle mir das mal ganz praktisch vor. Kommt irgendwie, weiß ich nicht, kommt die NSA, es gibt ja ausländische Geheimdienste, und stellt einen Antrag. Wie gehen Sie sozusagen in der Behörde mit solchen Anträgen um? Also, prüft man den Inhalt der Akte, ehe man diese Anfrage bescheidet?
Man prüft natürlich den Antrag in Gänze. Man prüft, was das Anliegen ist und ob es dafür eine gesetzliche Voraussetzung gibt.
Also es ist mehr eine rechtliche als eine inhaltliche Prüfung?
Das ist eine rechtliche Prüfung. Das ist eine rechtliche Prüfung. Und wenn das Akten sind, die sozusagen aus den Originalbeständen der NSA sind, dann müssen die nach dem Gesetz rausgegeben werden. Das ist ja auch erfolgt in den 90er Jahren. Das ist dokumentiert und da haben wir auch der Presse darüber Auskunft gegeben.
Ich würde gerne ein bisschen über die Zukunft der Auswertung dieser Stasi-Unterlagen sprechen. Also Sie haben ja auch dieses aktuelle Projekt, wo Sie versuchen, elektronisch diese vernichteten Zettelchen zusammenzusetzen. Also es gibt mittlerweile einfach technische Mittel, um an die ganzen Säcke mit zerrissenen Schnipseln zu kommen. Und Sie haben, glaube ich, auch schon, muss man ja sagen, über die Jahre eine Menge Forschung, die sich ja auch von Universitäten aus allen möglichen Ländern weiter Leute ransetzen. Wo würden Sie sozusagen in Zukunft die Hauptarbeit Ihrer Behörde sehen? Und was könnten sich jetzt die aktuellen Parlamentarier, die sich mit den Geheimdiensten rumstreiten und der Kontrolle des Parlaments, was könnten die in Zukunft daraus lernen?
Also ich denke, dass die Chance, hier die Akten einer Geheimpolizei zu nutzen, etwas ist, die man weiter nutzen sollte. Das hat der Deutsche Bundestag auch klar zum Ausdruck gebracht.
Ich glaube, das hat deutsche deutliche Mehrheit in der Bevölkerung. Oder die
richtig, Musik, ja. Richtig. Es ist ja schon, und das muss man immer wieder herausstellen, erstmalig in der Welt gewesen, dass eine Geheimpolizei sozusagen besetzt worden ist und die Akten gesichert worden sind und der Gesellschaft zugänglich gemacht worden sind. Das ist etwas, was schon etwas Besonderes ist. Und das weiter zu nutzen für unsere Gesellschaft, das, denke ich, ist schon ein Vorteil. Es ist wichtig.
Eine kurze Zwischenfrage. Können Sie sagen, wie viel Prozent der Betroffenen ihre Akte beantragt haben?
Das ist nicht zu beziffern. Okay. Wir haben ja auch keinen genauen Überblick, wie viele Personendaten genau erfasst sind und so weiter. Das ist ein Heuhaufen, der da 111 Kilometer gesammelt worden sind. Und zu den 111 Kilometern kommt nochmal 15.000 Säcke mit Schnipseln, also Akten, wo die Stasi schon teilvernichtet hat, die sie einfach zerrissen hat, als es auf das Ende zuging. In den Büros wurde aufgeräumt, teilweise auch Akten aus dem Archiv geholt. Und weil man nicht so schnell verbrennen konnte und Bündel nicht so gut brennen, hat man sie zerrissen, um sie dann endgültig zu vernichten. Das ist gestoppt worden. Und das ist die große Herausforderung, auch diese Schnipsel zusammenzusetzen. Wir haben schon 1,6 Millionen Blatt zusammengesetzt mit interessanten Erkenntnissen. Und die Herausforderung ist natürlich hier das größte Puzzle der Welt, auch so weit zusammenzusetzen, dass wir das auch in einem vertretbaren Maße machen und auch in der entsprechenden Geschwindigkeit. Deswegen gibt es auch technische Unterstützung der virtuellen Rekonstruktion. Ein Forschungsprojekt der Fraunhofer Gesellschaft hat hier eine Software entwickelt, die das möglich macht. Es gilt jetzt noch, den Scanner technisch so weit zu entwickeln, dass das dann auch in größeren Umfang geschehen kann. Und es gilt auch immer zu prüfen, ob natürlich hier Kosten und Nutzen im Verhältnis stehen. Aber was insgesamt die Nutzung der Akten betrifft, da ist der Deutsche Bundestag und auch in der Gesellschaft, denke ich, man sich einig, dass die Akten offen bleiben, dass es keinen Schlussstrich gibt und dass es gilt, jetzt in Zukunft Strukturen zu entwickeln, wo ja langfristig sichergestellt wird, dass das in einer Art und Weise geschieht, dass es ein modernes Archiv ist, dass es ja auch die modernen Methoden der Digitalisierung genutzt werden und dass man sagen, die Voraussetzung schafft, dass die nächsten Generationen diese Akten nutzen können, sowohl um Geschichte zu verstehen, aber auch ja, die Sinne zu schärfen für die Gegenwart. Und das sind ja die Fragen, die aktuell auch anstehen. Wie kann ich so sagen, die Erkenntnisse der Vergangenheit nutzen, um mich fit zu machen für hier und heute?
Ich würde eigentlich noch gerne auf die Zukunft zurückkommen.
Ja, genau, das wollte ich öffnen. Also Sie sagen halt, also die sind einfach noch lange nicht fertig mit dem Aufbereiten von dem, was Sie da an Papierbergen.
Ja, jede Generation hat neue Fragen. Ja. Jede gesellschaftliche Auseinandersetzung bringt neue Fragen. Und dann immer mal hineinzuschauen und sagen, wie war das eigentlich damals bei der Stasi? Das ist doch spannend. Und in dem Sinne wissen wir doch manche Fragen noch gar nicht, die nächste Generation stellen.
Wenn jetzt so die Parlamentarier streiten sich ja heftig im sogenannten NSA-BND-Untersuchungsausschuss und auch über, bei der Ausschuss soll ja auch Vorschläge machen, wie eine Kontrolle in Zukunft demokratischer und besser sein kann. Sozusagen, wenn die mal herkämen, waren sie sicherlich auch schon zumindest einige Mal hier. Was könnte man da lernen als Parlamentarier? Gerade weil es ja sehr wenig Kontrolle gab und schon gar nicht demokratische Kontrolle über die Stasi. Wo würden Sie sozusagen ansetzen, wenn die Parlamentarier sich da mal fachkundig informieren wollten?
Also ich denke, in allen Bereichen, wie die Stasi gearbeitet hat, bekommen wir Informationen, die uns helfen können. Wenn ich alleine ja den Bereich nehme, wie die Stasi mit psychologischen Methoden gearbeitet hat, wie sie die Menschen analysiert hat und sie benutzt hat, wo sie Schwächen genutzt hat, wo sie Schwachstellen genutzt hat, wo sie ja Methoden entwickelt hat, dass auch Menschen, die eigentlich gar nicht mit der Stasi arbeiten wollten, sich darauf eingelassen haben. Ja, alleine diese ganzen Psychotricks sind ja Erkenntnisse, wo man auch hier und heute natürlich dafür sorgen sollte, dass ja, nicht Methoden angewandt werden, die die Würde von Menschen verletzen. So, und all das ist natürlich immer eine Gefahr, dass gerade Dienste, die im Geheimen arbeiten, sich das Leben so einfach wie möglich machen wollen, dass sie ja, menschliche Schwächen nutzen wollen, um an Informationen zu kommen. Und da kann ich nur sagen, das gilt es halt immer sicherzustellen, dass es halt nicht Methoden sind, die die Würde des Menschen verletzen.
Nun haben wir ja diese eigentlich ist es eine furchtbare Debatte um den sogenannten Geheimdienst-Folter-Report in den USA. Also den man ja auch in deutscher Übersetzung, Wolfgang Enzkowitsch hat ja Teile davon übersetzt, die, das ist wirklich eine furchtbare Lektüre. Wir hatten ja auch eine kurze Debatte, die einige Jahre zurück über eventuelle Folter der Stasi. Wenn Sie das heute lesen, die amerikanische Regierung hat das ja eingeräumt, natürlich mit dem Hinweis, dass sie in Zukunft auf jeden Fall verhindern will, dass es zu Folterfällen kommt. Finden Sie das als eine Art zivilisatorischen Rückschritt, dass wir heute wieder sozusagen darüber diskutieren müssen in ja unbestrittenen Demokratien, wie die USA die sind. Wie empfinden Sie diese Debatte? Ich fand es auch schwierig, darüber zu lesen, weil das so grauenvoll ist.
Das ist alles grauenvoll, aber genau darum geht es ja. Es geht um ein Wertesystem, was wir in unserer Gesellschaft uns setzen und auch weiterentwickeln und aufrechterhalten. Ja, ein Wertesystem, was es immer wieder gilt hochzuhalten. Und darauf haben wir uns ja schon geeinigt. Menschenrechte sind eigentlich mindestens schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte klar definiert. Und die gilt es zu schützen. Dazu sind auch Dienste, sozusagen Nachrichtendienste da, dafür und nicht, um sie zu verletzen, diese Menschenrechte. Und deswegen ist ja die ganze Beschäftigung mit Vergangenheit etwas, wo es darum geht, Demokratiebewusstsein zu stärken. Ja, auch immer wieder die Werte hochhalten und vorantragen und überall dort, wo diese Werte verletzt werden, klar und deutlich zu machen, das geht nicht, klare Stoppzeichen zu setzen und die Instrumente der Demokratie nutzen, um diese Stoppzeichen auch durchzusetzen. Mhm. So, und hier ist Demokratie auf dem Prüfstand. Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir nicht von Demokratie reden.